So, und jetzt habe ich den Carsten nach in der Leitung.
Ziehen wir einen Reg los. Carsten?
Ja, hallo. Hallo Leipzig.
Hallo. Ja, du bist hier... Warte mal. Ich muss mal meine Telefonkonferenz hier beenden. Noch da?
Ja, ich bin noch da.
Ah, alles klar. Ja, also wir sind ja heute in einer Telefonkonferenz hier live im Radio zu hören. Wenn jemand da sich noch mit reinschalten will, die Nummer steht bei uns im Jabber-Chat. Die sage ich jetzt nicht so einfach durch, sonst wären wir hier nur noch von Telefonanrufen drangsaliert. Carsten, du bist von Freifunk Gado und baust da an den Netzen rum. Wie ich eigentlich auch, oder?
Ja, eigentlich haben wir die gemeinsamen Wurzeln in Leipzig gefunden. Das Grundproblem damals war gewesen, oder schon seit vielen Jahren, dass es keine einheitliche oder keine Breitbandversorgung gibt. Gado, wer sich mal auf der Freifunkseite umgesehen hat und die Google Earth Links verfolgt hat, den wird im nördlichen Brandenburg aufgefallen sein, dass da so eine kleine Insel gibt von Freifunk. Und wenn man sich stärker reinzoomt, sieht man, dass es keine Stadt ist, sondern nur ein kleines Dorf ist.
Ein Dorf am Ende der Welt, muss ich mal so sagen. Ich bin ja schon mehrfach dort gewesen und jedes Mal faszinierend, wenn man kilometerweit durch Wald fährt, was ja auch in Deutschland relativ selten ist. Und da hinten gibt es dann kurz vorm Bombodrom sozusagen noch ein Dorf.
Genau, und wir versuchen die Sachen jetzt irgendwann mal zu verbinden. Bombodrom ist das Stichwort. Meine Region ist eher bekannt in den Medien von dem Bombodrom oder von der Bürgerbewegung Freie Heide. Und was liegt da näher als ein Freifunknetzwerk dort aufzubauen, wo es die Freie Heide mal geben soll.
Genau. Und war das nicht auch so ein ehemaliger Truppenübungsplatz von der NVA?
Nein, eher nicht von der NVA. Der wurde von den Russen benutzt. Die NVA war da nur Gastspieler gewesen. Ja. Und als Hintergrund die Bundeswehr, die hat dann gleich danach gesagt, okay, wir wollen dieses Gelände als NATO-Truppenübungsplatz übernehmen und haben damit natürlich die ganzen, kann man sagen, Enteignungen der Russen sich zunutze gemacht. Ja.
Das Gebiet einfach zu beanspruchen, oder?
Ziel natürlich ist es, das ist ein sehr dünn besiedeltes Gebiet Deutschlands oder sogar Europas. Und um Flüge nach Kanada zu vermeiden, Übungsflüge, ist die komplette NATO eigentlich an diesem Truppenübungsplatz interessiert. Und ja, das ist ein bisschen der Hintergrund.
Aber da macht die Bevölkerung nicht mit, oder? Da gibt es ja immer Sternmärsche zu Ostern. Oder Pfingsten?
Nee, Ostern. Ostern ist so seit vielen Jahren ist das die größte Ostermarschbewegung Deutschlands, die bei uns in der Nähe stattfindet. Das ist vielleicht 5 Kilometer weg von unserem Ort. Und da trifft sich die komplette Ostermarschszene aus dem Berliner und Hamburger und örtlichen Bereich.
Okay, guter Überleitung. Und wenn die theoretisch in dem Dorf Gado stehen, dann haben die auch Internet und können mal kurz eine E-Mail lesen, oder?
Das stimmt.
Seit ein paar Jahren sind wir ja dabei.
Ja, das wir haben angefangen vor, das waren, ich weiß gar nicht ganz genau, ich denke mal 2003 in dem Bereich.
Ich glaube vor 3 Jahren so, 2,5, mit den, 3 Jahre.
Mit den ersten Versuchen. Wir haben schon immer rumexperimentiert mit kleinen Richtfunkstrecken. Damals gab es da keinen Freifunk. Damals gab es proprietäre Firmware schon für Linksys-Geräte. Stichwort...
Da kann ich mich auch noch erinnern. Okay. Vor 3 Jahren im Winter, da stand ich in der Wolfgang-Heinze-Straße mit dem ersten Linksys und mit einer Richtantenne und damals klappte so die erste Funkverbindung, die dann später mit D-Link-Geräten nicht mehr klappte und irgendwann ein Vierteljahr später kam dann Freifunk.
Genau. Das war ein bedeutender Fortschritt, vor allen Dingen, wenn man ein Dorf wie Gado langgezogen flächendeckend versorgen will. Da ist die normale Technik dann mit einer direkten Verbindung sich verbindet zu Ende. Und das war willkommen, die Meshfunkwerke, also die Maschenfunkwerke.
Genau, weil sowas hätte man auf jeden Fall gar nicht geschafft ohne so ein Maschennetz, oder? Wir hatten ja die ersten Access Points waren ja montiert, aber wir wären ja nie bis ans andere Ende des Dorfes gekommen und auch nie so flächendeckend, wenn mal ein Gerät ausfällt oder so.
Den Ursprung hat also gehabt in einer ISDN-Leitung.
Das kennen wir auch noch aus Konnewitz hier, ISDN-Flatrates, die dann auch weggefallen sind.
Ja. In Gerade ist was ganz Kurioses passiert. Wir hatten natürlich die, es gibt ja nach wie vor keine, doch, ich glaube, inzwischen gibt es jetzt eine ISDN-Flatrate fürs Internet, die sehr teuer ist und um die 90 Euro kostet von der Telekom. Es gibt inzwischen auch andere Anbieter, die allerdings Haken haben, wie zum Beispiel von Arcor. Aber zu der Zeit gab es keine Flatrate und dort hatten wir uns über private Netzwerke haben wir eine Flatrate geschaffen über die XXL-Tarife, über eine Privateinwahl, die nicht auf der schwarzen Liste der Telekom stand. Und als Hintergrund, die Telekom, die hat uns dann diesen Vertrag gekündigt mit einem ganz ganz guten Trick. Sie hat gesagt, weil wir so ein hohes Telefonieaufkommen haben, sind wir jetzt Geschäftskunden. Und dann zwei Monate später ist ihnen aufgefallen, dass Geschäftskunden diese XXL-Flatrate gar nicht haben dürfen. Und so sind sie uns losgeworden. Dann war Gardo wieder eine Zeit lang ohne eine permanente Internetverbindung. Okay, man kann bei 64K nicht von richtigem Internet sprechen, aber für einige kleine Sachen hat das ausgereicht.
Genau, damals, um eine E-Mail zu lesen oder so.
Damals, wo wir angefangen haben, waren wir noch nicht so viele Teilnehmer. Ich konnte vier Enthusiasten begeistern dafür, dass wir in die Technik investieren und dass wir die Leitung teilen. Danke an meinen Vater auch, der lange Zeit die Kosten getragen hat dafür.
Das stimmt, ja.
Und ja, dann mussten wir eine zweite Lösung schaffen und dann gab es die ersten Flatrates für den Satelliten von der Deutschen Telekom. Und das hat dann funktioniert. Das hat uns zwar erstmal Kopfschmerzen bereitet, denn die erste Firmware hat nicht erlaubt, ohne Proxys zu arbeiten oder.
Das war verrückt. Das stimmt. Proxys. Da hatten wir auf allen Geräten im Dorf, auf allen Computern im Dorf einen transparenten Proxy eingestellt und dieses Switch-Proxy, so ein Tool für Mozilla. Ganz praktisch, aber ganz schön umständlich, oder? Für die ganzen kleinen Programme. Bis dann du das Update gefunden hast für das Satellitenmodem, weiß ich noch. Und dann hat man einen transparenten Proxy.
Und seitdem ging alles ganz einfach.
Jetzt müssen wir eher aufpassen, dass irgendwo noch die Proxy-Einstellungen bei Leuten drin sind, oder?
Ja, der zweite Vorteil ist natürlich, dadurch konnte jeder im Dorf erzogen werden, Firefox zu nutzen.
Was sonst nicht funktioniert hat.
Ja, man hätte umständlich die Proxy-Einstellungen ändern müssen, aber durch das begehrte Tool Switch Proxy von Firefox ist in unserem Dorf jeder auf dem Firefox-Trip sozusagen.
Na, das ist auch gut so, oder?
Die positiven Nebeneffekte von so einem Netzwerk. Und viele haben auch schon Linux als alternatives Betriebssystem. Und
nur als alternatives, oder?
leider nach wie vor als alternatives Betriebssystem. Ich komme ja, ich weiß gar nicht, ob du mich vorgestellt hast, wir tricksen jetzt rum. Ich bin im Moment gar nicht in Deutschland, bin in England. Und ich komme so alle 3-4 Monate mal nach Hause und betreue das Netzwerk dort und auch die Computer von den Leuten. Und wenn da mal Windows abgestürzt ist und die können sie nicht einwählen, dann mussten sie mal ein halbes Jahr lang Linux benutzen. Und das funktioniert auch. Ja. Und die rufen dann noch zwischendurch nicht an, dass irgendwas nicht geht, sondern die sehen, die haben nur ein zweites System drauf, was beim Hochfahren zur Auswahl steht und dann wird auch erstmal ein halbes Jahr lang Linux benutzt. Ich benutze auch noch SUSE.
Genau. Naja, da hat sich Ubuntu ist auch stark im Kommen, sag ich mal so. Und auch auf meinem Streaming-Rechner ist jetzt so ein Ubuntu drauf, weil sich da zum Beispiel Icecast viel schneller installieren ließ. So. Wo man bei SUSE echt noch die Pakete suchen muss und sich selbst kompilieren. Naja, aber das ist Geschmackssache. Aber sag mal, das ist ja auch nicht so schlimm, weil fast in jedem Haus gibt es ja einen Linux-Server in Form von so einem Freifunk-Antennen-Ding.
Genau, und damit sind sie auch verbunden mit der, ja, nicht nur mit Linux, sondern über Linux, mit dem Rest der Welt.
Genau.
Ja, der Drive für so ein Dorf ist natürlich, wir haben viele Kinder glücklicherweise gegen den Trend in der kinderlosen Gesellschaft hier und die sind alle im Schulalter, aber viele Eltern, die sehen auch die Bedeutung des Internets nicht so stark für die Entwicklung der Kinder. Vor allen Dingen gucken sie dann noch eher aufs Geld. Aber seitdem wir eine Flatrate haben,
gibt es das einfach, oder?
Mithalten.
Genau, das gibt es einfach.
Das war die für Leute, die Argumentation suchen, wenn sie auch in Dörfern oder kleinen Gemeinden oder Kleinstädten diese Netzwerke aufbauen wollen. Man geht am besten über die Kinder, denn die Kinder, die wollen das haben. Das ist nicht nur in der Werbung so, sondern funktioniert bei Freifunk ganz genauso. Und die Eltern sind dann gerne bereit zu investieren. Und wer sich die Kosten anschaut von Freifunk, ist nicht wirklich teurer, die Grundinvestition, als für einen DSL-Anschluss. Denn auch für einen DSL-Anschluss habe ich die Grundgebühren, die ich zahlen muss, muss mir einen Router kaufen. Und da fällt also jede Argumentation weg, dass Freifunk selbst vom ersten Tag an teurer ist als jede alte.
Das stimmt, das ist ja billiger als ein Monitor oder ein Computer, ist ja echt erheblich teurer als so eine Freifunkantenne.
Ja.
Und da kann eigentlich mehr kaputt gehen am Computer.
Wir melden halt später, ich denke mal, wir spielen ein bisschen Musik.
Ja. Was ich noch sagen wollte, sag mal, du bist jetzt in England und ich habe ja auch schon auf dem Camp mit einigen Leuten geredet, die sowas vielleicht aufbauen in ihrem Heimatdorf und Heimatstadt und dann Angst haben, wenn sie dann nicht da sind vor Ort, dass alles zusammenbricht. Wie ist denn das in Gado? Das läuft doch gut, oder?
Es läuft überraschend, also sehr gut. Ich hatte mir zum Anfang habe ich mir auch Gedanken gemacht, was passiert, wenn die Leute jetzt einen Monat oder drei Monate maximal nicht ins Internet gehen können. Damals, als wir noch den anderen, also den Satellitenprovider haben, habe ich stark auf Redundanz geachtet. Ich habe immer ein zweites vorkonfiguriertes Modem bereitgestellt, denn die Schwachstelle sind eigentlich nicht die Linksys-Geräte, sondern ist die Verbindungstechnik zum Satelliten. Und es gab jemand im Dorf, das ist da, wo der Satellit steht, wo die Leute sich hinwenden können und sagen können, ja, es geht ein, zwei Tage nicht, aber weil die auch selbst ins Internet gehen,
kriegen die das ja auch schnell mit, ne?
Ja, genau.
Und können zur Not mal irgendwas neu starten oder dieses Modem sogar austauschen. Und es gibt ja auch noch diese ISDN-Einwahl, oder? Die dein Bruder dann einschalten kann und so.
Genau, da gab es ein Backup. Aber all diese Sachen waren eigentlich, wir hatten vielleicht zwei, drei Tage Netzausfall gehabt. Aber ich glaube, so viel Netzausfall haben auch die großen Provider.
Das stimmt.
Ich bin da echt begeistert, auch über die Verfügbarkeit. Und auch die Einfachheit der Konfiguration lässt es zu, dass man auch schnell jemand anrufen könnte und ein zweites Gerät hinstellen könnte. Also ist natürlich wichtig, dass der Eingangs- oder der Knotenpunkt, dass da immer ein zweites Gerät steht. Das kann man als Tipp mitgeben, dass was vorrätig steht, dass man nur austauschen braucht beim Hardware-Schaden. Und alles andere macht das Maschennetzwerk. Denn seitdem wir ungefähr 18 oder 19 Router haben im Ort, gibt es verschiedene Maschen und zwischendurch sind auch schon mehrere einzelne Anlagen mal ausgefallen, manchmal durch ein Gewitter, dass da eine Sicherung kam, dass ein paar Hauptknoten ausgefallen sind, aber dann ging es halt weiter über andere Knotenpunkte und nicht merklich schlechter oder besser.
Das hat natürlich den Nachteil, dass niemand merkt, dass irgendwas kaputt ist, oder? Aber es ist ja nichts kaputt, das Netz funktioniert noch. Nur genau. Der einzelne Knoten ist halt gerade nicht da.
Und das ist bei den Leuten da, die genauso wie ich nicht zu Hause sind in der Woche. Die merken das natürlich auch erst am Wochenende, dass ihr Gerät nicht geht. Und in der Woche wurde über ein anderes Gerät geroutet. Und das ist ja der große Trumpf. Und wenn man sich mal die Statistiken anschaut, unser Hauptknotenpunkt ist mit 5 unabhängigen Routern verbunden, mit einer sehr guten Verbindung, mit
die Funk,
Profis, ja. Die kennen sich aus, mit ETX-Werten zwischen 1 und 1,5 und da sind wir sehr redundant.
Ja, und eigentlich bist du ja, genau, du hast ja in England auch ein Freifunkgerät und mit VPN-Kopplung nach Leipzig funktioniert auch, aber du verwendest ja immer noch eine andere VPN-Einwahl und kommst dann auf die Geräte auch vor Ort direkt. Weboberfläche, das schaffe ich ja auch.
Ich benutze beides. Ich habe auch einen kleinen Xubuntu hier. Ah. Der geht über Freifunk rein und ich habe einen Hauptrechner, der geht direkt über die Fritzbox rein. Deswegen Portfreigaben, so macht ihr das manchmal besser. mit dem komme ich dann auch direkt, sind die Netzwerke gekoppelt mit meinem Netzwerk zu Hause und ich kann die Router zu Hause updaten. Und das mache ich halt regelmäßig, dass die Software auf dem aktuellen Stand ist und hat auch eine Testfunktion für Leipzig. Also jede neue Firmware, die wird erstmal in Gardo getestet.
Naja, in letzter Zeit nicht so, weil die Leipziger sind jetzt auch ja so schnell und engagiert, dass das auch in Leipzig passiert. Aber hier nochmal, das stimmt, der Aufruf an andere, vielleicht auch an die Batman-Entwickler, wir haben hier ein ganzes Dorf, der Traffic ist ja fast Leerlauf im Vergleich zu anderen Städten hier, wenn ich an Leipzig denke, da in die Traffic-Statistik schaue, da ist ja wirklich viel los. In Gardo ist das, hält sich das alles in Grenzen, da könnte man wirklich Sachen testen, oder?
Ja, genau, also das stimmen wir. Bei der Bettenumstellung, da habe ich noch ein kleines Problem, ob wir routingmäßig dann wieder reinkommen in unser Ort, denn die Technik im Hintergrund ist ja schon ein bisschen anders. Die OSR, das OSR-Routing wird ja dabei abgeschaltet.
Ja, das machen wir leider nicht über Satellit, das OLSR laufen lassen. Ja. Wir haben es ja über ISDN probiert. Blöderweise ist ja das Grundrauschen fast größer als die ISDN-Bandbreite. Und über Satellit haben wir uns noch nicht so richtig getraut. Deswegen tunneln wir da über ein sparsames Protokoll und ich kündige hier in Leipzig die Routen an. Von daher klappt das auch. So, also Musik gibt's von dir hier. Ich spiele einfach mal an, du kannst ja sagen, was kommt.
Ja, das ist Funky Town eigentlich, mehr ein Gag heute. Oh. Funky Town passt zum Thema Freifunk und Funken in der Stadt. Funky Town, Klassiker hier aus den 70ern.
Okay, Carsten, wir hören uns gleich wieder, du bleibst in der Leitung.
Und alles klar.
take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.